Ja, die Montage sind wirklich immer gut zu uns und das ist der letzte Montag in diesem Jahr und wir befinden uns so ein bisschen zwischen den Jahren, zwischen Bescherung und Gänsebraten und man traut sich immer gar nicht bei den Leuten anzurufen, hat man viel Respekt, aber bei einem habe ich mich getraut anzurufen, nämlich bei Sergei Lochthofen, renommierter Journalist, der wie gewohnt jetzt auch für uns zur Verfügung steht im Espresso-Plausch. Hallo Herr Lochthofen.
Guten Morgen Herr Hucker, ich will das mal als erstes unserer Zuhörer begrüßen. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Heiligabend gehabt. Und ein paar schöne, geruhsame, ruhige, streitfreie Tage, das wäre sehr schön. Und dass das die letzte Sendung im Jahr ist, das ist sehr schön, dass Sie heute ins Studio gegangen sind. Da will ich auch das Ruhelied auf Sie singen. Das ist nicht selbstverständlich, weil natürlich die Familie beisammen sitzt. Vielleicht hatten Sie jetzt ein schönes, ausgiebiges Frühstück, stattdessen sitzen Sie am Mischpult. Also, Herr Hucke, Sie sind ein Held. Aber andererseits, ich war auch als Chefredakteur immer sehr konsequent, wenn man eine Serie hat, dann muss man unbedingt dann auch festhalten und nicht irgendwelche Zufälligkeiten dazwischen kommen lassen. Und wenn der Montag halt der erste Weihnachtsfeiertag ist, dann ist es richtig und gut, wenn man die Kontinuität einhält. Schauen Sie, die Tagesschau erscheint seit vielen, vielen Jahren immer um 8, nicht 5 vor 8, nicht 10 nach 8 und jeden Tag, das ist ihr unbedingter Wert. Das heißt, wenn wir beide irgendwas wirklich Wichtiges hören wollen, sehen wollen, wenn wir unterwegs waren und dann genau wissen wollen, was ist denn nun wirklich passiert, dann schalten wir die Tagesschau ein. Das hat ihr gut gemacht und insofern, radiofrei ist so eine kleine Tagesschau.
Vielen Dank für das Lob und ich frage jetzt auch mal zurück, ist es bei Ihnen trotzdem so, wenn Sie sagen, an 365 Tagen im Jahr ist man irgendwie Journalist, ist trotzdem dieser eine Tag, Weihnachten, gestern Abend, Heiligabend, Bescherung, dann auch für Sie was, wo Sie sagen, jetzt mache ich das Smartphone aus, da kann kommen, was wolle, das ist wirklich der Abend der Ruhe, der Besinnlichkeit.
Ach, ich habe mein Smartphone sowieso sehr leise gestellt insgesamt, das heißt, ich springe nicht bei jeder Mail auf, weil das kann ja den Tag völlig zerhacken und die Menschen völlig kirre machen. Da wird übertrieben heute viel, aber es ist natürlich schon so, dass man bis in den Abend hinein immer irgendwo mitschaut, was passiert da. Ich kann es nicht leiden, wenn ich durch Zufall, vielleicht tatsächlich durch Urlaub oder vielleicht durch eine Reise oder so etwas, Lücken habe in meinem Gedächtnis, was ist denn nun da oder da passiert. Das ist mir einmal so geschehen, noch sehr früh, da war ich noch ein sehr junger Redakteur, zu Ostzeiten. Da ist in Afghanistan, damals waren die Russen noch dort, ein amerikanischer Botschafter irgendwie halb in die Luft gesprengt worden und sowas. Und ich war auf Reisen in Sibirien, habe Reportagenreisen gemacht und habe dann viele Teile davon geschrieben und habe das nicht so richtig in Russland mitbekommen, weil es fehlte ja die ARD und das CDF, sag ich mal, eine ordentliche, verlässliche Quelle. Und seitdem will ich immer mal nachlesen, wie das nur ganz genau war, aber ich bin nicht dazu gekommen. Das heißt, ich habe da so eine Lücke, die mich ärgert.
Es ist interessant, dass Sie das auch Jahre später noch erwähnen. Das scheint Sie dann wirklich geärgert zu haben, sonst wäre das ja nicht mehr so Thema. Wir können jetzt ja mal anfangen. Heute ist ja die Welt eine andere. Heute haben wir viel mehr Medien zur Verfügung als damals und da verpasst man selten was. Wir blicken mal so ein bisschen aufs Jahr 2017 zurück und gleichzeitig auf die Ereignisse der jüngeren Tage. Das kann man mitunter ganz gut verknüpfen, wenn man zum Beispiel an das Unabhängigkeitsreferendum von Katalonien am 1. Oktober denkt, der Versuch Kataloniens, sich einmal mehr unabhängig zu machen. Das hat bislang nicht geklappt. Nun gab es am Donnerstag Regionalwahlen in Katalonien und es gibt eine eindeutige Mehrheit für die Unabhängigkeitsbefürworter und man hat so das Gefühl, so richtig voran geht's da nicht. Wie wird denn die Situation jetzt dort weitergehen?
Ja, das hatten wir eigentlich schon erörtert, als diese Wahlen angesetzt worden sind. Das heißt, die Vorstellung in Madrid, aber auch zum Teil in anderen europäischen Ländern, dass da sich irgendwas klärend ereignet, die war sehr naiv und da haben wir hingewiesen schon darauf, dass es eventuell mindestens genauso schwer sein wird hinterher. Das Dilemma ist, dass die Sache verfahren ist, dass die Männer, die da, wie so oft, getrieben von Testosteron und von Machismo, also nicht mehr zurück können, nicht mehr miteinander reden können. Also es wird sehr, sehr schwer sein, da zu vermitteln. Die einen haben keinen Plan, das sind die Katalanen, das heißt, sie wollen mehr Souveränität haben. Die sollte man ihnen auch geben. Sie müssen bedenken, dass die Bundesländer in der Bundesrepublik anders organisiert sind, dass sie viel unabhängiger sind, dass sie in vielen Dingen viel stärker mitreden können. Und wir haben ja die gleiche Diskussion, wenn Bayern und Baden-Württemberg sagen, wir zahlen viel zu viel für die armen Schlucker im Osten und die armen Schlucker im Westen und vielleicht für Berlin. Da sind sich alle viele sofort einig, dass Berlin zu viel verlangt, also jetzt nicht die Bundesregierung, sondern das Land Berlin. Also da gibt es in jedem Land eigentlich dieses Gezerre und insofern wäre es sinnvoll, wenn die, sagen wir, alle zwei Schritte zurückgehen könnten und sagen, wir fangen mal an, einfach vernünftig zu klären, wie kann man über mehrere Schritte, sage ich mal, den Katalanen entgegenkommen, weil auch ihre Ansprüche sind nicht ganz falsch. Nur, wie gesagt, die Spanier haben in Madrid, die zentrale Regierung, keine richtigen Plan und die in Barcelona schon gar nicht. Das heißt, sie schauen plötzlich mit großen Augen zu, dass die Wirtschaft abwandert, dass sie höchstwahrscheinlich, wenn sie austreten, nicht mehr EU-Mitglied werden und auch sind und auch nicht werden, weil Spanien Veto einlegt. Also das heißt, es zeigt uns einfach, diese nationalistischen Bewegungen sind irrational und zerstören eigentlich ein Gemeinwohl, was zum Teil vernünftig funktioniert.
Also Sie würden im Zweifel eher die Unabhängigkeit verurteilen und sagen, nun bleibt doch drin, was soll
ich,
das Ganze?
Ich verurteile die nicht. Ich glaube, die Menschen haben gutes Recht. Das ist, sagen wir, seit vielen Jahrhunderten in ihnen angesetzt. Die mögen diese Zentralregierung nicht. Da muss man einen vernünftigen Ausgleich finden, wie unter vernünftigen Leuten heutzutage im 21. Jahrhundert und nicht wie es im 19. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Aber dazu braucht man einen Plan. Selbst die Briten haben ja keinen richtigen Plan und wursteln sich da mit ihrem Brexit hindurch. Das heißt, da wird etwas beschlossen, ohne dass diejenigen, die das vorantreiben, abgesehen davon, dass viele Lügen im Spiel sind, das heißt, viele Informationen falsch sind, in Großbritannien haben wir das gemerkt, dass man einfach meint, dahinterher wird alles viel besser, das ist natürlich unsinnig. Und insofern, sage ich mal, würde ich auch dafür warnen, die Katalanen sollen mehr Freiheit bekommen, vielleicht irgendwann mal auch souverän werden, aber das muss über mehrere Schritte passieren, sonst wird es den Katalanen selbst auf die Füße fallen.
Und es wird vor allen Dingen nicht so schnell passieren, es bleibt also sozusagen ein Dauerthema. Wir haben viele Dauerthemen in diesem Jahr sozusagen nochmal serviert bekommen. Ein weiteres Dauerthema ist zum Beispiel der Konflikt der USA mit Nordkorea. Da gab es in diesem Jahr gefährliche Säbelrasseln. Jetzt zuletzt hat die UN nochmal Sanktionen verhängt. Nordkorea bezeichnet das als Kriegserklärung. Ich denke immer so, wenn ich das so lese, wird man überhaupt mal da an einem Punkt irgendwann an einen Tag X kommen, wo man sagt, jetzt hat man diesen Konflikt so ein bisschen eingefangen?
Ja, aber das setzt voraus, dass China, das ja so ein Patronat hat über Nordkorea, die Hand drüber hält, tatsächlich ein Interesse daran hat. Und China hat kein Interesse daran, dass das passiert, sondern dieser Konflikt ist für die Chinesen sehr komfortabel. Sie sind selbst nicht so direkt nach außen hin beteiligt, auch wenn sie das Regime ja letztlich am Leben erhalten. Sie haben natürlich auch, wie immer bei solchen Konflikten, Angst, wenn das zusammenbricht, dass dann eine große Welle Millionen Menschen Flüchtlinge zu ihnen kommen, weil es dann natürlich in diesem Land ein großes Messerwetzen gibt. Wir müssen davon ausgehen, dass es nicht friedlich ausgeht, so etwas. Das heißt, alle, wie wir sind, haben kein Interesse, dass das über Nacht passiert, sondern auch nur in Stufen. Und wir haben einen sehr unvernünftigen Mann in Washington, von dem wir nicht genau wissen, was er macht. Das heißt also, neben einem Diktator, der seine Macht sichern will, in Pyongyang, haben wir in Washington jemanden, der mit Sicherheit in Krisensituationen unberechenbar ist. Das macht die Situation sehr gefährlich, aber wie gesagt, die Chinesen versuchen auf diese Art und Weise die Amerikaner auch zu reizen, auch sie abzulenken, sie bloßzustellen. Ich hoffe, dass es genug vernünftige Leute in Washington gibt, dass man auf diese Dinge nicht reinfällt und letztlich deeskalierend wirkt. Aber das ist nicht sicher in der heutigen Zeit, weil zum Teil in den Ländern, auch in Europa zunehmend, Kräfte ja in die Macht drängen, die sehr irrational sind. Deutschland fängt das ja auch an.
Kann man das vielleicht auch sagen, auch aufs Jahr 2017, dass es so ein bisschen auch das Jahr der Autokraten und Diktatoren war? Man konnte ja manchmal noch gerade so schlimmere Dinge abwenden. In Frankreich ist nicht Marine Le Pen an die Macht gekommen, in Holland nicht Geert Wilders. Aber ist es trotzdem so ein bisschen das Jahr der Autokraten, was Sie es gerade so erwähnt haben?
Wir hatten ein Gespräch vor einem Jahr, Anfang des oder Ende des Jahres 16, da war Ihr Kollege Herr Rose auch der Meinung, na, schlimmer kann es nicht werden, es kann immer schlimmer werden. Insofern war 17 auch ein Jahr, das wiederum Hoffnung gegeben hat, weil tatsächlich an mehreren Stellen es gequalmt, gezischt und geknallt hat und es glücklicherweise nicht in Europa zum Beispiel zu größeren Erschütterungen gekommen ist. Aber wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Macron, wir können nur hoffen, dass der junge Mann erfolgreich ist, dass mit den vielen Reden auch etwas passiert in Frankreich, denn die Wut darüber, wenn es sich nicht zum Besseren kehrt, wird umso schlimmer sein. Wir schauen nach Österreich. Bisschen spottend, in der österreichischen Presse spricht man ja von einem Kinderkanzler. Das heißt also, die letzte Hoffnung der Österreicher ist ein sehr junger Mann. Wir hoffen auch, er ist mit dem Mundwerk sehr aktiv, dass der irgendwo in der Substanz auch erfolgreich ist. Ich will ja nicht unterstellen, dass junge Leute in dem Alter nicht unbedingt auch klug sein können. Das können sie sehr wohl, aber es fehlt natürlich viel an Lebenserfahrung. Das heißt also, was passiert, wenn die nicht erfolgreich sind? Also in Deutschland muss man ja auch sehen, wir sind ziemlich lange dagegen immun gewesen, aber nur hier bröckelt es auch an den Rändern. Das heißt also, Sie haben jetzt die Krisenherde in der weiten Welt erwähnt, aber wir haben ja selbst eine Krise, man muss es schon so sagen, wir haben im September Wahlen gehabt und immer noch keine Regierung. Und es ist ja sogar nicht unwahrscheinlich, dass es keine große Koalition gibt, dass es am Ende die Kräfte, die Fliehkräfte größer sind. Denken Sie an die Entscheidung der Thüringer Sozialdemokraten, die fallen zwar nicht groß ins Gewicht, weil es nur ein kleiner Parteiteil ist sozusagen, aber wenn dann die große Koalition nicht stattfindet, was machen wir dann? Da werden viele Abenteuer durchdiskutiert, Minderheitsregierung, Unsinn für Deutschland. Neuwahlen ergeben unter Umständen nichts Besseres, wie in Spanien sich das jetzt gerade dargestellt hat. Das heißt, wir schlittern sehenden Augens und die vernünftigen Leute, dummerweise, sind nicht entschlossen genug, die sind zu fahrig, zu bequem. Schlittern wir in eine Situation, die unter Umständen auch uns schadet sehr und die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes schmälert.
Das ist schon so ein bisschen angerissen, dass es ja auch gefährlich ist, weil das Vertrauen in die Politik natürlich durch solche Sachen auch bei Leuten, die bislang Vertrauen hatten, mitunter verloren geht. Ich denke jetzt auch an die Weihnachtsansprache unseres Bundespräsidenten, der ja nochmal betont hat, man soll weniger Angst haben und Vertrauen in die Politik, das läuft schon alles. Das scheint ja auch so ein bisschen seine Reaktion auf die Situation zu sein, wie sie gerade ist. Das ist ja momentan so eine ganz komische Gemengelage. Ne? Man hat schon einen neuen Bundestag, aber noch keine neue Regierung.
Am besten ist immer für jemanden, der ein bisschen nachdenklich, einen Schritt zur Seite tun. Das ist nicht ganz einfach, wenn man in einem Land lebt, in einer Gesellschaft lebt, ist man natürlich auch von ihr geprägt und sieht das alles natürlich auch in einer bestimmten Art und Weise durch eine bestimmte Brille. Trotzdem sollte man das immer wieder versuchen. Da stellt man fest, Deutschland ist eigentlich die letzten 10 Jahre trotz schwerer Krisen in der Welt, denken Sie an die Finanzkrise, eigentlich ganz gut gefahren. Nicht jeder Einzelne. Es gibt viele Leute, die haben sehr schlechte Einkommen hier. Das muss verändert werden. Dieser ganze Bereich, der billig Arbeitskräfte geschaffen hat, der ist deutlich zu groß. Der muss schwer zurückgefahren werden. Das ist eine Herausforderung, die aber auch zunehmend, sage ich mal, durch die Wirtschaft selbst erkannt werden muss, weil die Fachkräfte fehlen. Das heißt, wir werden uns da einfach anders aufstellen müssen. Aber, sage ich mal, vielen Leuten haben das Gefühl, nein, da ist eigentlich alles schief gelaufen. Nein, Deutschland ist im Vergleich zu anderen gar nicht so schlecht regiert worden. Und ich sage mal, mit Grund sehen wir die Politik und die Politiker kritisch. Ich bin als Journalist ja fast sozusagen von der innersten Ausprägung jemand, der Distanz zur Politik haben muss. Aber ich habe auch im Augenblick Distanz zur Vernunft vieler Wähler. Das heißt, unser Dilemma ist nicht so sehr die Politik, die scheint ja doch geliefert zu haben, auch wenn es nicht aufregend ist, auch wenn eine große Koalition nicht sexy ist, sie ist in der Mitte angesiedelt und sehr ruhig in ihrer Art und Weise. Die extremen Ausschläge fehlen. Im Augenblick ist es der Wähler, der mir mehr Sorgen macht.
Aber wir sind doch auch Wähler. Also der Wähler ist, Sie sagen so, ein unberechenbares Wesen. Man weiß nicht, was man so richtig kriegt.
Nein, das ist nicht ganz so. Also 3/4 der Leute, die zur Wahl untergehen, sind ja ganz vernünftig. Die mögen auch Frust haben, die mögen auch unzufrieden sein, die mögen auch das eine oder andere Gesicht nicht mehr sehen können. Aber sie sind zumindest noch so vernünftig zu sagen, na ja, also mir persönlich geht es ja gar nicht so schlecht. Und insgesamt haben wir selbst diese schwere Herausforderung, viele Hunderttausend, fast 1 Million Flüchtlinge, die ins Land gekommen sind, das haben wir doch sortiert. Das wird nicht einfacher, weil mit den Jahren, sage ich mal, können auch neue Probleme auftreten, die treten ja jetzt schon auf. Das heißt, da muss man noch viel tun. Und wenn die Kriege hier und da beendet sein sollten, werden auch viele Leute zurückfahren müssen. Aber wir haben das hingekriegt. Wir sind eine Gesellschaft, die wie keine in Europa, aber auch, ich würde sagen, wenn ich mich so rumschaue, weder Russland noch Amerika nehmen so viele Leute auf. Wir haben das hingekriegt bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wir sollten eigentlich stolz sein und stattdessen haben viele Leute eine schlechte Stimmung. Das heißt, 3/4 der Leute sind bei aller Kritik vernünftig, aber ein Teil, und der wird größer und radikaler in seinen Dingen, der fängt an, die Struktur, die wir haben, die sehr erfolgreich ist, über viele Jahrzehnte zu zerstören. Und das muss man sehen und da muss man mobilisieren. Es kann ja nicht am Ende so sein, dass die Unklugen, ich würde sogar mal direkt sagen, die Dummen, am Ende die Mehrheit sind.
Da gibt es einiges zu tun in den nächsten Jahren. Wie Sie sagen, da muss man auch sozusagen aufstehen und sozusagen was dagegen machen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben ihn schon immer mal umrissen. Sie haben bislang nicht seinen Namen genannt, Donald Trump. Nur eine ganz kurze Bilanz seines ersten Jahres. Da war ja viel passiert. Viele Leute aus dem Umfeld sind weggebrochen, gegangen, gekündigt worden, mussten gehen. Allerdings hat er jetzt zuletzt auch eine Steuerreform durchgeboxt. Sie haben selber im letzten Gespräch gesagt, da kann man sich auch mehr als drüber streiten. Aber für viele Beobachter gilt es als erster politischer Erfolg. Kann man nun sagen, am Ende des Jahres sitzt Trump in der Schiene als US-Präsident oder wird das nichts mehr?
Also ich glaube nicht, dass es etwas wird. Die Steuerreform, ich meine, Sie müssen mal bedenken, es würde hier eine Regierung, ob nun Merkel oder jemand anders, eine Steuerreform hinlegen, die zu 2 Billionen Euro ab Pump finanziert ist. Das heißt, wir gehen einen ganz anderen Weg. Wir sagen, wir können nur so viel ausgeben, wie jetzt die Gesellschaft da arbeitet. Wir versuchen auch einen Teil der Schulden, die da angehäuft worden sind, abzubauen. In Amerika sagt man, ach, das ist egal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen und das finanziert sich selbst und so weiter. Es mag sogar an irgendeiner Stelle das eine oder andere funktionieren. Insgesamt glaube ich nicht, dass es die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas erhöht. Es wird Kapital in Europa abziehen, es wird zu Verwerfungen führen. Wir werden schauen, was die Chinesen haben. Die haben ja 2 Billionen Dollar auf der Kante liegen. Das heißt, sie können jederzeit auch dran passen, sozusagen aus der Hose schießen. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Der Mann ist sehr schwer zu handeln. Der Apparat in Washington, der Konservative, hat ihn zum Teil gerade im Verhältnis zu Russland dazu gezwungen, sich zu korrigieren. Das heißt, er hat eigentlich tatsächlich vorgehabt, offensichtlich, ob nur durch Connections oder nicht, mit Russland etwas den Ausgleich zu suchen. Das ist vereitelt worden. Das heißt, die außenpolitische, die Sicherheitsdoktrin geht in eine andere Richtung, als er sie vorher verkündet hat. Aber gleichzeitig, der Mann gibt unwahrscheinlich viel für Rüstung aus, in Zeiten, wo Amerika mit Sicherheit von niemandem bedroht wird, zwingt uns alle dazu, sehr viel Geld zu nehmen, nicht in die Bildung zu stecken, nicht in die Entwicklung zu stecken, nicht um soziale Dinge besser zu organisieren. Denken Sie an den ganzen Pflegebereich bei uns, wie unterfinanziert er ist. Nein, wir sollen viel mehr für die Rüstung ausgeben. Das heißt, dieser Mann ist, glaube ich, für das 21. Jahrhundert völlig ungeeignet, neben den vielen Dummheiten, die er so macht, ja, sag ich mal, die ja nun sprichwörtlich sind. Für mich ist interessant in diesem Zusammenhang, ich kenne ja die alte Bundesrepublik so aus der Beobachtung, und dann haben wir ja nun auch einige Jahrzehnte jetzt auch nach dem Mauerfall selbst aktiv mit in dem Land gewirkt. Es war viele Jahrzehnte unmöglich, dass jemand in der CDU oder bei der FDP sich so distanziert, zum Teil so beleidigend dem amerikanischen Präsidenten gegenüber offiziell äußert. Minister, führender Politiker. Ja. Also es war immer eine gewisse Amerika-Hörigkeit da. Also der Donald Trump hat in kürzester Zeit es geschafft, dass alle sagen, die haben es doch wirklich oben in der Waffe. Das zeigt ja schon, dass da etwas passiert. Und ich befürchte, Amerika ist nur ein Beispiel, es werden mehrere Folgen, auch in Europa, wo wir sagen, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir sehen es auf sehr sture Art und Weise in Osteuropa, in Warschau, in Budapest, dass da Kräfte dran sind, wo man sagt, ja, die sind doch wirklich von vorgestern. So, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht auch passiert. Das würde hier vieles nicht nur einfach unbequem machen und unschön machen, sondern viele, viele Arbeitskräfte kosten.
Zum Schluss dieses Gesprächs, weil es immer das letzte im Jahr 2017, das nächste wird es dann wieder mit Carsten Rose am 8. Januar geben. Vielleicht nochmal von Ihnen, weil wir haben jetzt so die Welt ein wenig düster gezeichnet. Sie ist nun mal auch so, wie sie ist. Wir haben sie ja nicht so gezeichnet. Aber gibt es vielleicht von Ihnen was, wo Sie sagen, das macht Hoffnung? Da setzen Sie so ein bisschen drauf, um wenigstens bei diesem letzten Gespräch ein wenig positiv auch zu enden?
Nein, ich bin eigentlich eher ein positiver Mensch. Das heißt also, ich bin zuversichtlich. Schauen Sie, wir haben in unser Leben plötzlich und unverhofft den Mauerfall erlebt, den wir so in dieser Form ja auch nicht erwartet haben, auch die Analysten im Westen nicht. Das heißt also, es passieren Dinge, wo man sagt, okay, zum Guten, aber wir müssen sehen, dass die Welt, die damals einen tollen, positiven Impuls bekommen hat, die jetzige Generation es vergeigt hat. Das heißt also, wir sind nicht weitergekommen. Wir sind an vielen Stellen sogar im Nahen Osten und an anderen Regionen einfach schlechter geworden. Wir haben schwere Kriege nicht verhindern können. Das heißt, das macht schon die Situation und Atmosphäre düster. Aber insgesamt glaube ich schon, dass sich letztlich die Vernunft durchsetzt. Natürlich gibt es Phasen, richtige Hänger dazwischen. Im Augenblick haben wir eine Zwischenphase. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung das tendiert. Ob nicht die Selbstheilungskräfte viel stärker sind, auch in Deutschland oder in Europa. In Frankreich haben wir gesehen, Frau Le Pen meinte schon, sie sei sozusagen am oben angekommen, sie hätte die Macht in der Hand, es ist nicht passiert. Ob sie nochmal die Kraft hat, so anzutreten, werden wir sehen. Das heißt also, es gibt natürlich diese positiven Dinge, auch Donald Trump, auch wenn ich im Augenblick sagen würde, es ist wahrscheinlicher, dass er nochmal gewählt wird sogar, als dass er nach 4 Jahren sozusagen mit Schimpf und Schande aus dem Amt getrieben wird. Das wissen wir jetzt noch nicht. Also insofern, das Jahr 2018 wird in der Hinsicht ein wichtiges Jahr. Bei uns werden die Weichen gestellt. Ich hoffe auf Stabilität am Ende. Das ist wichtig für dieses Land. Und dann können wir da schon natürlich ganz anders die Dinge angehen.
Herr Lochthofen, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen jetzt noch 2 schöne Weihnachtsfeiertage und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, ich hoffe das Gleiche für unsere Zuhörer, die uns treu über das Jahr begleitet haben. Und vielleicht sind Sie ja nächstes Jahr wieder am Montag kurz nach 9 dabei.
Ab 8. Januar geht's weiter. Vielen Dank. Tschüss.
Damit zu danken.